Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Timeout, dem Anästhesie-Podcast. Mein Name ist Lennart Wild und mein heutiger Gast ist Professor Ingo Gräf, Leiter unserer interdisziplinären Notaufnahme hier an der Uniklinik in Bonn, selber Anästhesist und innerklinischer Notfallmediziner. Und wir wollen heute sprechen über die Schockraumversorgung von primär mal chirurgischen, aber auch von internistischen Patienten und im Rahmen dessen über das ABCDE-Schema bzw. CABCDE-Schema, also wie man diese Patienten nach einem festgelegten Ablauf versorgt und wie man Patienten aus der Präklinik sinnvoll oder sinnhaft, wie wir heute lernen werden, in die Klinik übergibt. Team Timeout, der Anästhesie-Podcast. Ja, hallo Ingo, schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, Lennart, vielen Dank für die Einladung, würde ich mal sagen.
Dann lass uns doch direkt mal mit einem Fallbeispiel starten. Es soll ja heute um das ABCDE-Schema gehen. Und was ich mir rausgesucht habe, ist so ein Fall aus dem Notarztdienst. Behauptet jetzt einfach mal, es wäre ein junger Mann gewesen, 25 Jahre alt, ist mit dem Motorrad über die Landstraße gefahren, ist unbeobachtet gestürzt. Es sind 100 km/h an der Strecke erlaubt und man geht jetzt davon aus, dass er die auch hatte, als er aus der Kurve geflogen ist. Ungefähr 20 Minuten, nachdem ein Autofahrer den Notarzt alarmiert hat, ist er auch da, trifft dann ein, findet den Patienten vor und der ist schon so porös, also hat ein deutlich eingeschränktes Bewusstsein, hat ein GCS von 12, stellt der Notarzt fest. Im Verlauf wird er eher schlechter von der Neurologie, trübt weiter ein. Die anderen Befunde, die die erheben, sind jetzt auch nicht besonders gut. Der hat einen instabilen Blutdruck, 88 zu 43, eine erhöhte Herzfrequenz bei 130, ein Sinusrhythmus. Bei der körperlichen Untersuchung fällt auf, das Becken kann man aufdrücken, ist irgendwie instabil, der Bauch ist hart und der Patient wird im Rahmen der Erstversorgung mit großen Zugängen versorgt, intubiert, kriegt eine Beckenschlinge und wird Richtung UKB gefahren. Es kommt eine Anmeldung, wir brauchen so 20 Minuten aus der Eifel. Ja, Eifel ist wahrscheinlich dann schon ein bisschen weit, ne? Sagen wir mal Voreifel. Wir kommen aus der Voreifel, 20 Minuten. Und wenn jetzt so eine Anmeldung im Schockraum oder bei uns im INZ eingeht, was passiert dann bei uns?
Also wir sind ja noch im Zeitalter, dass die Anmeldung bei uns sozusagen übers rote Telefon passiert. Auch wenn wir kurz davor stehen, über EGNRW dann den Patienten digital in Zukunft anzumelden, da sind wir gerade in Kooperation mit der Stadt Bonn beziehungsweise mit der Feuerwehr dabei, das umzusetzen. Aber das wird wahrscheinlich noch einen Moment dauern halt. Das heißt, in aller Regel klingelt bei uns noch das Telefon. Das ist tagsüber eigentlich besetzt durch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter aus meinem Beritt, also der klinischen Akut- und Notfallmedizin. Dann haben wir dort einen standardisierten Abfragealgorithmus, der ist gespiegelt mit der Präklinik. Das heißt, die wissen eigentlich genau, was wir wissen wollen. Und dann ist es naheliegend, dass es so ein bisschen nach einem CABCDE-Schema aufgebaut ist. Und dann nehmen wir das auf und dann sagen wir, alles klar, vielen Dank für die Anmeldung. Wann seid ihr da? Und bei uns geht dann sozusagen die Alarmierungskaskade los. In dem Fall kann man ja hier deutlich von einem polytraumatisierten Patienten ausgehen. Das heißt, klare Schockraumindikation. Und dann wird der Schockraum vorbereitet und wir warten auf das Eintreffen des präklinischen Rettungsdienstes.
Das heißt, wer wird dann da alarmiert? Wer steht dann jetzt in diesem konkreten Fall im Schockraum?
Naja, wir haben ja im Traumabereich sehr klare Alarmierungskriterien. Das helfen uns natürlich die S3-Leitlinie Polytraumaversorgung. Und weiß nicht, ob wir vielleicht irgendwann im Laufe des Gesprächs auch nochmal auf Non-Trauma zu sprechen kommen, denn wir sind immer so sehr fixiert auf den Traumapatienten und so viel dazu. Und da haben wir klare Vorgaben der S3-Leitlinie für eine Polytraumaversorgung, wären das zwei Pflegekräfte der klinischen Akut- und Notfallmedizin, dann sicherlich unfallchirurgisch, oberärztlich auch nochmal abgedeckt, in dem Fall sicherlich auch bei der angekündigten hämodynamischen Instabilität würden wir die Kollegen der Anästhesie natürlich verständigen. Wir haben hier die Konvention hausintern, dass wir uns für eine LIDA-Funktion entschlossen haben, auch wenn es bis zum heutigen Tage keine klaren, harten Daten gibt, ob jetzt ein Team sich von der Führungsstruktur selbst organisiert, sage ich jetzt mal, oder ob wir sozusagen einen, ich sage immer, LIDA gleich Sender oder Empfängermast oder Orchestrator, der sein Orchester dirigiert, dort etabliert haben. Da gibt es keine harten Daten, die Vor- oder Nachteile nachweisen, auch nicht, was das für eine Fachspezialität sein muss, nebenbei bemerkt. Wir haben uns aber hier ganz klar für eine LIDA-Funktion entschlossen, weil wir einfach gute Erfahrungen damit haben, und der sollte nach Möglichkeit kein Hands-on am Patienten machen. Das ist immer so, wenn du dich als LIDA einbringst in eine individualmedizinische Versorgung, dann hast du sehr schnell den Überblick über das ganze Geschehen verloren, und deswegen ist bei uns ganz klar die LIDA-Funktion etabliert, und dann haben wir eigentlich auch schon so die Bestandteile, die Basisbestandteile haben wir natürlich jetzt noch Verdacht. Jetzt hier in dem Fall haben wir ja den hochgradigen Verdacht für eine intraabdominelle Blutung, dann würden wir natürlich die Kollegen der Allgemeinchirurgie noch hinzuziehen und je nachdem, was für ein Verletzungsmuster dann noch angekündigt ist halt. Ne? So würden wir im Prinzip den Schokom aufziehen.
Wer ist radiologieseits noch da?
Genau, radiologieseits, die hatte ich jetzt so ein bisschen ausgeblendet, aber hast du natürlich vollkommen recht, die sind essentieller Bestandteil. Das ist natürlich die MTRA, die da ist, und natürlich auch ein Radiologe halt. Ne? Und der hat seinen festen Bestandteil. Bei uns ist es so etabliert, dass EFAST, also wir machen immer noch auch Thorax mit sozusagen und auch Perikard, wird hier bei uns durch die Kolleginnen und Kollegen der Radiologie umgesetzt.
Jetzt hattest du schon gesagt, wir haben uns für eine LIDA-Funktion entschieden. Wer hat denn dann da den Hut auf? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wird das jedes Mal neu verkaspert oder gibt es da eine klar vorgegebene Struktur, wer da den Lead hat?
Ja, also wir haben uns in Kooperation auch mit den Kolleginnen und Kollegen der Unfallchirurgie schon dafür entschlossen, dass das der Erfahrenste sein soll. Der muss also schon auch eine gewisse Expertise haben. Es hat sich so eingebürgert, dass wir in dem Tagesgeschäft, wenn wir da sind als klinische Akut- und Notfallmediziner, den Lead haben. Aber das läuft in einem kooperativen Stil, dass wir uns kurz vorher im Briefing sozusagen dann abstimmen, wer macht jetzt die LIDA-Funktion. Häufig ist es halt so, dass die Kolleginnen und Kollegen der Unfallchirurgie ja auch hands-on am Patienten machen müssen. Wie ich gerade gesagt habe, ist das meines Erachtens nach ein No-Go, gleichzeitig LIDA-Funktion und gleichzeitig auch hands-on am Patienten zu machen.
Das heißt aber ja, wie das so häufig in der Uniklinik ist, es kommt im Zweifel für jeden Patienten ein neues Team zusammen.
Ja, das ist ja genau das, was wir immer wieder haben. Wir haben halt in unserem Umfeld auch durch eine hohe Mitarbeiterfluktuation, durch gerade auch, muss man sagen, im pflegerischen Bereich, aber auch natürlich im ärztlichen Bereich, wir haben immer wieder neue Kolleginnen und Kollegen, die hinzukommen etc. pp. Wir haben immer wieder natürlich einen Menschen, der vor uns ist, der ja immer wieder individuell halt auch reagiert mit seinen Vitalparametern, mit seiner klinischen Ausprägung, so dass das letztendlich auch wenn das feste Mitarbeiter des UKB sind, aber immer den Charakter hat eines Ad-Hoc-Teams, was sich dort sozusagen trifft. Und deswegen sind halt, ja, jetzt kommen wir schon ganz schnell so ein bisschen auch in die Crew-Source-Management-Aspekte rein, sind natürlich regelmäßige Teamtrainings, so stehen sie übrigens auch in der S3-Leitlinie Polytrauma drin, dass es so durchzuführen ist, und gleichzeitig auch natürlich so eine Art von Briefing, das hat einen ganz hohen Stellenwert, weil wenn du es nicht schaffst, dich adäquat zu briefen oder für den Fall, dass der Patient dann doch schneller da ist, als du dein Team sozusagen in das gleiche mentale Modell reingeholt hast, dann läufst du eigentlich immer hinterher. Und deswegen bin ich so ein absoluter Verfechter von einem Briefing halt, dass wir in der Regel mit zwei Runden machen. Wir machen zum ersten die Vollständigkeitsüberprüfung, ob denn auch alle Protagonisten, die wir eben sozusagen skizziert haben, dabei sind, und die zweite Runde dann nochmal, ob alle Geräte sozusagen einsatzbereit sind, und natürlich sehr auch immer unter dem Aspekt always fly ahead of your plane, oder antizipiere und plane voraus als CRM-Prinzip. Nehmen wir das Beispiel jetzt, wenn das jetzt hier dieser Motorradunfall zur kalten Witterung bei 2-3 Grad minus ist, dann ist da natürlich die Hypothermie absolut führend und da würden wir möglichst antizipieren, dass wir sagen, okay, Raum aufheizen, Wärmedecken und so weiter und so fort. Also alles das, was man da antizipieren kann in der Richtung.
Das heißt, du gehst dann auch nochmal hin und sagst, wir haben folgende Anmeldung, es sind folgende Leute da und dann stellen die sich nochmal vor mit Funktion oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ganz genau. Also wir haben mittlerweile auch schon seit längerem jetzt Blanko-Aufkleber für den Kasak, für die Schürze oder wie auch immer, wo wir dann mit dem Edding unsere Vornamen draufschreiben. Das ist natürlich auch ein CRM-Prinzip und in der Tat soll genau dafür diese Vorstellungsrunde dienen, wenn ich jetzt ein Teammitglied habe, der mir nicht bekannt ist, den ich auch von seiner Erfahrung, Kompetenz, Tätigkeitsprofil nicht einschätzen kann, dann ist das genau der Zeitpunkt, wo man sich kennenlernen kann. Man kann das kurz checken und, aber auch andersrum ausgedrückt, es gibt ja Situationen, wo man dort Leute hat, Personen hat, Mitarbeiter hat an einem Haus der Maximalversorgung, die in der Einarbeitung sind oder zur Hospitation oder wie auch immer. Und dann ist das der geeignete Zeitpunkt, sagen, stopp, ich bin zwar jetzt hier anwesend, aber ich bitte euch, mich nicht zu involvieren, weil ich gerade den ersten Tag oder ich bin in der Einarbeitung oder ich kann nur das und das tun, weil ich nur die und die Kompetenz und Fähigkeit habe. Da sieht man mal wieder, wie wichtig auch so ein Briefing ist halt. Denn es gibt Situationen aus meiner eigenen Erfahrung, wo man jemand sozusagen fest einbindet in die Versorgung eines kritisch kranken Patienten, der aber aufgrund eines Hierarchiegedanken mir dann nicht sagt, Ingo, ich weiß gar nicht, wo das ist, was ich jetzt holen soll oder ich kann es nicht, sondern nimmt den Arbeitsauftrag an.
Und dann ist er erstmal weg.
Und dann ist er weg, ja, und dann geht er zur nächsten Pflegekraft, die dann auch gerade sagt, nee, ich kann dir jetzt nicht helfen, ich habe keine Zeit. Und dann ist das genau das, was wir nicht brauchen halt, ne, wenn wir auf der anderen Seite sagen, alles klar, Ingo, ich habe es verstanden, der kommt wieder und sagt, hier ist es. Und ich sage, alles klar, dann mach bitte jetzt damit das und das halt. Ne. Das sind halt solche Pitfalls, die wir aus der Vergangenheit gelernt haben.
Vielleicht kannst du es bei uns konkret einmal räumlich beschreiben. Wie sind die räumlichen Voraussetzungen? Wo versorgen wir solche Patienten?
Ja gut, also wir haben in der klinischen akute Notfallmedizin, also konkret im interdisziplinären Notfallzentrum, wir haben ja am UKB zwei Notaufnahmen oder zwei zentrale Notaufnahmen, einmal das Neuronotfallzentrum im Süden und einmal das interdisziplinäre Notfallzentrum hier oben, wo wir dann halt eben auch die Polytraumaversorgung sicherstellen und insgesamt haben wir drei Schockräume, wir haben aber die Besonderheit, Gott sei Dank, das haben wir sehr schätzen gelernt im Laufe der letzten Jahre, das CT-Jahr mit einer Sliding Gantry im Schockraum 1 zu haben. Und deswegen geht auch der polytraumatisierte Patient oder eigentlich alle kritisch kranken Patienten, egal ob Reanimation oder Polytrauma, in den Schockraum 1. Und das sind wirklich fantastische Versorgungsstrukturen, weil wir gar nicht den Patienten von dem Stretcher vom Rettungsdienst auf unsere Schockraumtrage umlagern müssen. Wir gehen direkt auf den CT-Tisch, der 360 Grad sozusagen Zugriff ermöglicht auf den Patienten. Denn wir haben ja kein klassisches CT, sondern ein CT mit einer Sliding Gantry, so dass wir wirklich auch am Kopf für Intubationsnotwendigkeiten ausreichend Platz haben und dann wir lagern einmal um von der Präklinik in die Klinik und dann ist der Patient bei uns auf dem Schockraumtisch, der dann später nach dem sogenannten Primary Survey auch zum CT-Tisch dann wird.
Es ist vielleicht so ein bisschen unklar, Schockraum, andere Räume. Vielleicht kannst du noch einmal kurz sagen, wo die anderen Patienten hinkommen, die jetzt nicht Reanimation und Polytrauma sind. Mhm. Und was so ganz grob der Abfragemechanismus ist, wie man entscheidet, wo der Patient hinkommt.
Ja, ganz genau. Also wir sind ja gerade noch gedanklich an deinem Fall, den du skizziert hast, immer noch in der Traumaversorgung. Und da haben wir ja ganz klare Alarmierungskriterien für einen Schockraum. Die möchte ich gar nicht im Detail jetzt skizzieren, aber vielleicht nur mal in der groben Aufteilung, in der Differenzierung, wie war der Unfallmechanismus, was haben wir für ein Verletzungsmuster, was ist präklinisch auf der Straße gemacht worden, plus dann als vierte Entität in diesem Shockraum-Alarmierungsalgorithmus ist, wie Tatparameter sind klassisch nach ABCDE aufgelistet. Und was jetzt neu ist in der sozusagen in der letzten Novellierung, sind halt eben auch nochmal die besondere Hervorhebung von geriatrischen Patienten. Die sind in der Ausgabe davor sozusagen etwas zu kurz gekommen und insgesamt hat es auch Modifikationen jetzt gegeben, aber das ist für uns dann die Leitlinie schlechthin, wo wir sagen, alles klar, das ist jetzt hier ein Patient mit egal welche Entität dieser Indikation für die Schockraum nach S3-Leitlinie, der geht jetzt in den Schockraum 1, 2 oder 3 und wie gesagt, in der Regel, weil das CT in Schockraum 1 ist, in Schockraum 1. Das heißt natürlich nicht, dass wir auch durchaus niederschwellig, wenn wir der Meinung sind, der hat vielleicht jetzt nicht die harte Indikation einer Schockraum nach S3-Leitlinien-Kriterium, können wir aber trotzdem natürlich für uns entscheiden, der geht dann in den Schockraum 1. Aber die Leitplanken für uns sind S3-Leitlinie, ist ja klar.
Vielleicht kannst du einmal kurz erläutern für die Leute, die mit ABCDE nichts anfangen können. Was ist das für ein Schema und was verbirgt sich hinter den Punkten?
Ja, Lennart, das mache ich sehr gerne. Korrekterweise müsste man eigentlich
C.
Genau, ABCD. Du weißt jetzt, was jetzt kommt. Ja, es gibt halt einfach mal sieht man X ABCDE, mal sieht man C ABCDE und genau, also letztendlich ist das unter dem Leitspruch Treat first, what kills first, das ein prioritätenorientiertes Abarbeiten von lebensbedrohlichen Problemen. Und man muss schon auch dazu sagen, dass das natürlich im Traumamanagement klassisch aus dem ATLS kommt, aus dem Advanced Trauma Life Support. Der ist ja entwickelt worden, sozusagen ein Arzt, eine Pflegekraft, also aus ländlichen Strukturen entwickelt worden, die sozusagen in einem streng vertikalen Abarbeiten, also sozusagen von oben nach unten, früher ABCDE, mittlerweile ja CABCDE, das Ganze sozusagen abarbeiten. Das spiegelt aber ehrlich gesagt nicht so wirklich unsere Realität wider, denn wir sind ja nicht nur eine One-Man-Show in der Polytraumaversorgung, sondern wir haben ja ganz viele Leute bei uns im Schockraum und darin liegt natürlich auch dann die Kunst, muss man sagen, dieses CABCDE von einer vertikalen Struktur in eine horizontale Struktur zu bringen. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, dass man eigentlich noch viel, viel, viel häufiger in diesen Teamstrukturen genau dieses prioritätenorientierte Problem oder das Abarbeiten eines lebensbedrohlichen Problems nach dem C-A-B-C-D-E-Schema in einem Team trainieren müsste halt. Und wenn du mich begleiten würdest in den Schockraum 1, da siehst du auch oben an der Wand genau das halt, diese klassischen CABCDE-Probleme, aber mit einer waagerechten, also horizontalen Ausrichtung, dass zum Beispiel ja parallel ABCDE-Probleme angegangen werden können. Warum soll nicht parallel der Atemweg gesichert werden und gleichzeitig auch das Becken stabilisiert werden oder Stop the Bleeding durch den Kollegen der Unfallchirurgie oder sozusagen Fluid Management parallel laufen muss? Und genau das ist diese Kunst, ja, das ist wirklich eine Herausforderung und du weißt es selber, je kritisch kranker, desto mehr Dynamik ist da drin. Und da schließt sich wiederum der Kreis, dass ich auch an so einer Leader-Funktion einfach festhalte, weil der ist derjenige, der durch das Szenario führt. Jetzt kommt eine ganz wichtige Nebenbemerkung. Das heißt nicht, dass der Leader, auch wenn er der Chef ist sozusagen, könnte man im übertragenen Sinne ja so sagen, dass der unfehlbar ist. Ja, jedes Teammitglied und auch wieder ein CRM-Prinzip halt, muss ein gutes Teammitglied sein und aktiv mitarbeiten. Ich bin als Leader ja nicht unfehlbar und das ist eine ganz essentielle Aussage halt. Und dann gehen wir gemeinsam durch das Team. Der Leader ist dafür da, auch zwischendurch an geeigneten Stellen Team-Timeouts zu machen oder 10 für 10. Ja, du musst dir das halt so vorstellen oder die Hörerinnen und Hörer, dass wir natürlich alle hochkonzentriert sind, aber ein Stück weit immer in unserer einen kleinen Welt. Der Anästhesist kämpft gerade möglicherweise mit der Sicherung des Atemweges. Der Unfallchirurg arbeitet mit Hämostyptika oder legt ein Tourniquet an oder jemand anders versucht gerade eine Invasivität zu etablieren und alle sind wir in unserem, mit unserem Fokus da, und dann ist es immer ganz wichtig, zwischendurch halt eben das Team zu synchronisieren, in meiner Vorstellung immer wieder in das gleiche mentale Modell reinzuholen. Was haben wir denn jetzt hier gerade überhaupt für einen Patienten? Was haben wir für ein Problem? Wo stehen wir denn jetzt gerade? Natürlich mit zu begleiten. Die ganze Transfusionslogistik ist extrem wichtig. Das Hinzuziehen vielleicht von weiteren Konsilärztinnen und Ärzten. Also das ist schon nicht ohne, muss man sagen. Ne? Aber ich würde mich klar für eine Leaderfunktion aussprechen.
Du hast gerade schön erklärt, warum das C-ABCDE-Schema im Schockraum eigentlich so nicht gut funktioniert, weil es von oben nach unten geht und wir es eher von rechts nach links oder von links nach rechts denken sollten. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, für die, die es vorher vielleicht nicht wussten, was sich dahinter verbirgt. Also es ist jetzt schon viel angeklungen.
Ja.
Vielleicht fangen wir einfach mal vorne an, das kleine C, was, ja, genau, was davor steht.
Also man hat schon, glaube ich, so ein Stück weit jetzt in den Anschlagsereignissen, die wir haben, oder auch, nehmen wir mal den Berlin-Breitscheidplatz, wo ja dieser Sattelzug sozusagen in den Weihnachtsmarkt reingefahren ist, und aus anderen Szenarien schon gesehen, dass viele Leute einfach schlichtweg verblutet sind. Daher kommt sozusagen dieses kleine C, was man vor ABCDE herangestellt hat. Also man muss halt sehen, dass man diese kritische Blutung, dafür steht ja dieses C, in der ersten Instanz sozusagen direkt angeht, weil sonst läufst du hinterher halt. Ja, das heißt also, man hat aus diesen traurigen Ereignissen Erkenntnisse gewonnen und natürlich auch aus Kriegsszenarien und so weiter und so fort, dass man sagt, okay, wenn wir im Rahmen der Sichtung vielleicht da durchgehen, dass wir dann schon lebensrettende Maßnahmen, das wäre in dem Fall in einem hohen Grad wahrscheinlich ein Tourniquet, was man anlegt, dann hat man aber schon bei vielen Leuten dieses C-Problem angegangen halt. Ja, das ist die Herkunft, oder das erklärt das kleine C. Das ist also die kritische Blutung, die man versucht zu stoppen, die hat man vor ABCD herangestellt. Und dann kommt natürlich das A für den Atemweg mit der Frage, ist der Atemweg sicher? Und auch dort aus dem ATLS ist es wichtig, nicht nur zu beurteilen, ob der Atemweg jetzt in dem Moment sicher ist, sondern halt eben auch prospektiv, ja, also die nächsten 10 Minuten, halbe Stunde, Stunde oder wie auch immer. Da gibt es einen klassischen Spruch aus dem ATLS, wenn du dir nicht sicher bist, dass der Atemweg für prospektiv sozusagen ausreichend offen bleibt, dann denke darüber nach, den Atemweg dann an dieser Stelle zu sichern halt. Ja, und dann sind wir bei B, also bei unserem besagten B-Problem für Breathing halt. Und das sind halt so Evaluationen wie klassisch, haben wir einen Pneumothorax, haben wir einen Hämatothorax, haben wir einen Spannungspneumothorax. Und deswegen machen wir auch in dem FAST sozusagen nicht nur den FAST, sondern den E-FAST, wo wir halt eben auch gucken, haben wir Pleuragleiten zum Beispiel, um dort auch schon mal einen ersten Punkt zu sehen. Wobei nebenbei bemerkt, die Diagnose eines Spannungspneumothorax ist eine klinische Diagnose halt. Ja, da kann natürlich so ein Ultraschall mit bei helfen.
Ich glaube, das ist der nächste Begriff, den man erklären muss, FAST.
Ja.
Was bedeutet das?
Das ist Focus Assessment in Sonography for Trauma sozusagen, also ein Ultraschall, der sich spezifisch auf Blutansammlungen in den Körperhöhlen sozusagen konzentriert hat. Das wäre halt eben klassisch Morrison und Koller und natürlich dann im tiefen Becken. Wir gehen aber her und machen den sogenannten erweiterten FAST, also den E-FAST, indem wir uns noch subxophoidal sozusagen das Herz anloten mit der Frage, haben wir einen Perikarderguss als reversible Ursache, oder gleichzeitig halt eben auch noch zu gucken, ob wir Pleuragleiten haben, mit der Frage, haben wir schon erste Anzeichen eines beginnenden Pneumothorax oder eines möglicherweise auch dann später ausgeprägten Spannungspneumothorax. Genau, und dann würden wir zum C-Problem kommen, also auch hier wieder die Übersetzung aus dem Englischen oder Amerikanischen für Circulation, das wäre unsere Kreislaufsituation, haben wir also ein C-Problem. Dann kommen wir zur Neurologie, zum Disability, und das wäre dann sozusagen der neurologische Status und Check. Und dann kommen wir nach E fürs Environment, das wird klassisch eigentlich immer fokussiert aufs Wärmemanagement, ist aber auch noch mehr wie Begleitverletzungen, Schmerzen und so weiter und so fort. Und dann sind wir durch mit unserem C, A, B, C, D.
Sehr gut. Ich glaube, das ist wichtig, dass man da so ein bisschen weiß, wo wir uns da eigentlich befinden. aus meiner Sicht noch so zwei Pitfalls, die mich als Student immer umgetrieben haben. Stichwort Stiffneck. Für den Polytraumatisierten. Vielleicht könntest du einmal erklären, was es da so in letzter Zeit für eine Entwicklung gegeben hat und wo wir das so einbringen im ABCDE-Schema. Mhm.
Genau, das ist bei uns eigentlich das kleine A, wenn du so möchtest halt. Ne? Da ist es nach ATLS auch subsumiert. Und da hat sich ein bisschen was getan. Jetzt muss man sagen, das muss man so sehen, dass das natürlich dahinter in dem, ich will gar nicht von einem Paradigmenwechsel sprechen, aber wir haben uns dort ein bisschen weiterentwickelt. Das werde ich jetzt auch sofort erläutern. Aber vorweg halt eben nochmal die Aussage, dass das basiert natürlich nicht auf großen prospektiven randomisierten Studien, wie wir es vielleicht beim ST-Hebungsinfarkt oder beim ACS haben oder wie auch immer. Das muss man einschränkend sagen. Aber trotzdem gibt es einige Daten, die zeigen, dass halt durchaus so eine Stiffneck-Anlage auch nachteilig ist. Zum Beispiel dann, wenn wir ein assoziiertes Schädelhirntrauma haben, und das haben wir in einem hohen Prozentsatz beim polytraumatisierten Patienten. Und der Hintergrund ist der, dass dort sozusagen der venöse Abfluss behindert wird, und das ist natürlich für einen Patienten mit beginnenden Hirndruckzeichen oder Hirndruckzeichen natürlich fatal. Ja, und deswegen hat sich so ein bisschen eine präklinische Strategie entwickelt, die nicht mehr so klassisch zwingend immer die Anlage eines Stiffnecks vorsieht. Sehr wohl natürlich die Immobilisation der Halswirbelsäule, die steht natürlich immer ganz weit oben, das ist vollkommen klar. Aber die alternativen Strategien sind, den Patienten jetzt komplett inline zu immobilisieren, entweder Spineboard oder also Headblock sozusagen, oder aber das Anmodulieren in der klassischen Vakuummatratze, wo man die Flügel ja oben sehr gut auch anmodulieren kann. Und das macht uns, kein Problem, aber da haben wir so einen kleinen, da müssen wir einen kleinen Verfahrenswechsel anlegen, wenn dann die Präklinik das nach bestem Wissen und Gewissen oder sich für diese Immobilisationsstrategie, die ich gerade erläutert habe, entschlossen hat, dann macht es uns ein kleines Problem, weil wir beim Umlagern dann doch noch wieder das Stiffneck anlegen müssen, weil wir halt eben nicht die Möglichkeit haben, auf dem CT dich so zu immobilisieren wie Headblocks oder eine anmodellierte Vakuummatratze. Und mit Vakuummatratze umlagern können wir nicht wegen Strahlenbelastung, deswegen müssen wir es leider so machen. Und dann ist das natürlich keine Despektierlichkeit oder keine mangelnde Wertschätzung gegenüber dem zuführenden Rettungsmittel, sondern es ist einfach eine Notwendigkeit der Dinge, weil die es richtig gemacht haben, aber wir hier klinisch noch nicht so weit sind. Das vielleicht noch als Erläuterung dazu.
Und das zweite wäre für mich der Zucker, weil das auch immer so ein bisschen Blutzucker. Wo messen wir den? Wo ordnest du den ein?
Da gibt es, also jetzt plaudere ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe mich nicht getraut, eben das F noch anzuführen für den fucking Sugar sozusagen halt. Aber ich höre nie bei E auf. Ich mache immer den F mit. Immer das F mit halt eben für den fucking Sugar, damit er wirklich nicht vergessen wird. Aber es ist auch durchaus in Ordnung, wenn man ihn unter Disability subsumiert, weil da passt es auch sehr gut rein. Wenn ich ein D-Problem habe, dann gehört natürlich zwingend das Messen des Blutzuckerspiegels mit dazu.
Das heißt, wenn man sich das jetzt so vorstellt, wenn wir es jetzt von links nach rechts lesen, fällt einem ja aber schon auf, zumindest die ersten drei Buchstaben fallen ja schon mehr oder minder, wenn man jetzt vielleicht von der Blutungsvermeidung absieht, in den Ballpark des Anästhesisten. Oder würdest du das anders sehen?
Naja, also ich denke nie so kategorisch halt. Ne? Wir sind ja in einer Teamstruktur unterwegs halt, ne? Und das muss Hand in Hand gehen, und darf's nicht vergessen, du sagtest gerade, wir sind beides Anästhesisten, ja, aber du hast jetzt hier gerade einen klinischen Akut- und Notfallmediziner vor dir sitzen halt, ja. Entschuldigung. Ist kein Problem. Der ja eigentlich bewandert ist mit egal was jetzt von diesen Problemen du da jetzt gerade, also zumindest mal in der First Response halt, ne? Ich würde mir jetzt nicht anmaßen, eine externe Ventrikeldrainage zu legen, aber Atemwegssicherung, Fluid Management, Invasivitäten, Thorax-Drainagenanlage, Beckenstabilisierung, Stop the Bleeding dürften ja machbar sein halt, ne? Aber ich will das nochmal, der Patient muss und soll davon profitieren, dass wir in der Teamstruktur den versorgen halt, ne? Und wenn dann mal ein C-Problem da ist, warum sollte der Unfallchirurg nicht auch uns unterstützen beim C-Problem halt? Ja, das sind Teamstrukturen. Klar haben wir natürlich in unserem Teamtraining und wenn wir jetzt wieder uns gedanklich das Poster aus dem Schockraum 1 hervorheben, dann haben wir schon natürlich primär mal die Atemwegssicherung auf die Kolleginnen und Kollegen der Anästhesie verlastet in diesen horizontalen Strukturen, wie wir sie ja eben herausgearbeitet haben. Also wir haben schon Kernkompetenzen natürlich verlastet, aber am Ende des Tages versorgt ein Team die Patientin oder den Patienten.
Okay, dem wollte ich auch gar nicht widersprechen. Vielleicht einmal, dass man...
Mit der Pflege, Entschuldigung, Lennart.
Auf jeden Fall.
Die darf man nicht vergessen halt. Die sind ganz, wir haben ganz, ganz viel über ärztliches Personal gerade gesprochen, aber die Pflege, die ist als Notfallpflege, die entwickeln sich ja auch weiter. Natürlich, also ohne geht's überhaupt gar nicht halt, ja. Das ist ein Hand in Hand, undenkbar ohne.
Ja, also ich glaube, dass selbst egal wie erfahren der Oberarzt ist, auch von uns, der geht nicht ohne seine Anästhesiepflege in den Schockraum, der möchte auf jeden Fall jemanden haben. Das ist, glaube ich, völlig ohne Frage. Wenn man sich das von der Kommunikationsstruktur anschaut, ist das, würdest du sagen, eher über den Leader und der verteilt Sachen? Also wenn ich jetzt sage, ich stehe am Kopf und brauche Blut und es muss jetzt jemand gehen zu null negativ im OP. Sollte das dann eher über den Leader laufen, dass der Aufgaben verteilt, damit der weiß, wo alle sind? Oder kann ich jetzt sagen, bitte Notfallpflege aus dem INZ, geh mir mal bitte das Blut holen?
Ja, also wenn ich die Leader-Funktion habe, ich bin eher ein bisschen passiv, fordere aber natürlich dann ein, also wenn zum Beispiel nach dem Primary Survey, da wird ja einmal sozusagen CABCDE durchgegangen, dann fordere ich schon ein von den einzelnen Bestandteilen. Nehmen wir jetzt mal, wenn es um das A-Problem geht, eine Rückmeldung von der Kollegin und dem Kollegen aus der Anästhesie. Der Atemweg ist sicher und ist auch prospektiv sicher. Oder Ingo, wir haben hier ein A-Problem, wir müssen jetzt den Atemweg sichern halt. Dann ist das okay, dann weiß ich das. Genauso von anderen Bestandteilen auch, wenn wir das sozusagen in diesem horizontalen Team-Approach durchgegangen sind. Und wenn es dann zur Sache geht, ja, dann muss man erstens drauf achten und dann laufen die Schockräume meistens schlecht, wenn du eine zu große Arbeitslast auf eine Person oder nehmen wir mal auf den Anästhesisten und den Anästhesiepfleger verlastet, wenn die also gleichzeitig ein A und C und B oder wie auch immer Problem angehen müssen, dann kann das nur schief gehen halt. Das heißt, mein Job ist es so ein bisschen auch zu sehen, dass die Arbeitslast gut verteilt ist, weil nur dann läuft's rund sozusagen und es ist durchaus möglich, auf dieser Hands-on-Ebene natürlich auch Pflegekräfte direkt zu bitten, kannst du mir jetzt, ich brauche jetzt eine Thoraxdrainage. Man muss halt nur aufpassen, dass diese Ressource sozusagen auch frei ist und das ist auch wieder so eine Art, so sehe ich auch die Leader-Funktion halt, die Arbeitslasten zu verteilen, sondern pass mal auf, alles klar, ich habe das verstanden. Wir haben aber gerade ein größeres Problem noch auf einen, warte mal einen Moment, ist angekommen der Arbeitsauftrag und das ist wiederum eine Leader-Funktion, vielleicht auch noch eine helfende Hand, wenn es denn die Ressourcen hergibt, noch zu holen. Also ich glaube, somit hat man eine ganz gute Vorstellung, wie sozusagen die Leute, die hands-on am Patienten machen, interagieren und ich sozusagen als Leader-Funktion, ich hatte ja eben gesagt, so als Orchestrator ich oder als Sender- und Empfängermast sozusagen halt. Ne? So musst du dir das vorstellen. Und wichtig ist halt dabei, und das ist immer das Gleiche, ja, du kannst, wenn du nach der Schockraumversorgung ein Debriefing machst und kannst du immer die Sachen herausarbeiten, sozusagen orientiert an CRM-Prinzipien, keine gute Kommunikation, keine guten Teammitglieder, keine Arbeitsverteilung gleichmäßig, kein 10 für 10 gemacht zwischendurch, alle waren sie in einer unterschiedlichen Wahrnehmungswelt, also die klassischen CRM-Prinzipien halt. Ne? Und da merkt man schon wieder, kannst dir vorstellen, wie viel Dynamik da in so einem Polytrauma drin ist.
Halt, auf jeden Fall.
Und wenn er noch reanimiert wird, also die Polytrauma-Reanimation, dann bist du nochmal auf einem ganz anderen mentalen Modell unterwegs.
Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. du hast eben schon gesagt, wenn der Schockraum läuft, entweder gut, läuft nicht gut. Wie bewertest du das? Ist das für dich eher so ein Gefühl, dass du das Gefühl hast, wir kommen hier voran? Oder hast du wirklich, dass du auf die Uhr guckst, der Patient war vor 7 Minuten hier, wir müssen jetzt an dem und dem Punkt sein? Und hast du da so, sagen wir mal, Meilensteine im Kopf, wo du sagst, wenn der Schockraum rund läuft, haben wir nach 4 Minuten eine BGA, sind nach 8 Minuten im CT, wenn wir kein großes Problem haben, was wir am Weg dahin beheben müssen?
Ja, also wenn es auch aus klassischer ATLS-Sicht solche Timestamps gibt für Primary Survey, für die erste CT-Diagnostik, die kriegen wir auch jedes Jahr durch die Auswertung im Traumaregister individuell zurückgespiegelt. Also einmal im Jahr kriegen wir einen Bericht sozusagen über das Traumaregister, wo stehen wir, auch im Benchmarking, alles anonymisiert, aber wir haben da schon auch die Möglichkeit, uns selbst kritisch zu reflektieren. Aber ganz ehrlich, Lennart, ich würde das gar nicht so sehr an solchen Timestamps festmachen, sondern erstens merkst du, wenn es gut läuft oder nicht, ja, das und du merkst es dann, wenn ganz viel Hektik da ist, wenn wir viel und laut kommunizieren, du merkst es an klassischen Sachen, jetzt wieder ein CRM-Prinzip, man merkt schon, ich habe keinen Interessenkonflikt, außer dass ich Crew-Resource-Management verseucht bin, könnte man sagen an der Stelle. Kenne deinen Arbeitsplatz, ja, klassisches
Buch.
Klassisches Bild, die erste Schublade, der Schrank wird aufgerissen, findet man nichts, dann die zweite Schublade, man findet immer noch nicht das, was man sucht. Und dann, was ist denn das hier für eine Scheiße? Hier findet man ja nichts. Ja, nee, ist nicht korrekt, ne? Ist eigentlich alles da, wo es hingehört halt, ne? Aber das sind so, weißt du, also wenn du sagst, woran machst du das fest, Ingo, dann ist das ein so ein Ding, wo man dann sagt, okay, das war jetzt nicht so gut gelaufen halt, ja. Und an den anderen Sachen, laut viel Trubel und ich gehe sogar manchmal her und versuche zu antizipieren. Du kriegst ein Gefühl dafür, weißt du, wenn du eine Anmeldung hast, ob der krank ist oder nicht oder ob der kritisch ist, der Patient. Das hat man irgendwie, das kriegt man so im Laufe der Jahrzehnte, kriegt man so ein Gefühl dafür. Und ich versuche dann meistens auch schon so im Vornherein ein bisschen Druck daraus zu nehmen, weil ich sage, Leute, wir können jetzt hier gleich nur gewinnen, ja, macht wirklich so, wie ihr es gelernt habt, kommuniziert effektiv, bitte Ruhe dabei. Und da muss man leider auch manchmal sagen, hier sind jetzt 30 Leute zu viel im Schockraum. Und das ist auch so ein Phänomen von mir immer beschrieben als Schockraumtourismus. Je schlimmer angekündigt, desto mehr Leute sind da. Und das ist kontraproduktiv, ne, weil das konterkariert ja auch unsere Vorstellungsrunde, die wir am Anfang ja eben auch angesprochen haben.
Jetzt haben wir einen sehr langen Bogen gespannt, hatten eigentlich mal mit einem Fallbeispiel angefangen. Vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück. Wenn der Patient jetzt im Schockraum ankommt und das Team ist da, es haben sich alle vorgestellt, jeder weiß, was seine Aufgabe ist, dann ist der Notarzt da und der muss ja jetzt irgendwie rüberbringen, was er gemacht hat, was der Patient hat. Wie macht er denn das am besten?
Gut, also auch da sagen ja alle Leitlinien auch, man sollte das standardisiert machen. Standardisiert bedeutet, man sollte eine Merkhilfe nehmen und anhand dieser Merkhilfe sozusagen dann seine Übergabeinformationen rüberbringen. Und das ist für mich natürlich ein extrem wichtiges Thema. Du weißt, dass wir uns gerade mit dem Thema Übergabeschema wissenschaftlich jetzt in den letzten 3-4 Jahren auseinandergesetzt haben und wir haben angefangen, indem wir einfach mal geguckt haben, können wir überhaupt einen Standard erkennen? Und wir müssen leider konstatieren, dass wir keinen Standard seinerzeit erkannt haben. Das war für uns die Motivation, in dieses Thema tiefer einzutauchen. Und wir haben mehrere Publikationen auch gemacht, auch ein Konsensuspapier, wo wir Leute dabei hatten, halt, die wir an den Tisch geholt haben, Experten sozusagen, und sind aber damals ganz bewusst nicht auf irgendeine bestehende Merkhilfe, nehmen wir ISBA oder ISOBAR halt. Ja, das war uns zu dem Zeitpunkt nicht genug. Wir hatten den Anspruch, wissenschaftlich eine Merkhilfe für die Nahtstelle, Rettungsdienst, Zentrale Notaufnahme herzuleiten. Und was uns ganz wichtig war, Lennart, war die feste Integration von den sogenannten Crew Resource Management Aspekten, wie Ruhe bei der Übergabe, Face-to-Face-Kommunikation, Closed-Loop-Kommunikation, keine Manipulation am Patienten bei der Übergabe und so weiter und so fort. Und daraus ist, ich versuche das ein bisschen abzukürzen, daraus ist dann letztendlich die Merkhilfe sinnhaft entstanden. Und die macht nämlich genau das, die ist spezifisch hergeleitet, wissenschaftlich in einem Delphi-Prozess mit 54 Mandatsträgern aller Fachgesellschaften, Experten, die sich dann sozusagen genau darauf konzentriert unter fester Integration der Crew Resource Management Aspekte und hat halt ein paar ganz besondere Features. Und wenn du mir den einen Satz noch erlaubst, wenn wir sozusagen uns sinnhaft ansehen als Akronym, ja, dann fangen wir damit an, das S von sinnhaft ist halt der Start mit diesen Aspekten, wie ich sie gerade gesagt habe. Es wird ein klares Startimpuls gesetzt, absolute Ruhe, keine Manipulation, wenn der Patient natürlich die Übergabe zulässt. Da machen wir eine 5-Second-Round, die haben wir da an dieser Stelle etabliert. Und dann geht's weiter direkt danach mit der Identifikation. Und das Besondere an sinnhaft ist, dass jeder Teilaspekt angekündigt wird. Ja, das heißt also, man merkt, okay, Start kommt von dem aufnehmenden Team, von der Pflegekraft oder von dem Teamleader in dem Falle sozusagen bei einer Schockraumversorgung. Und dann fängt die Notärztin oder der Notarzt oder der Notfallsanitäter an mit Identifikation. Und dann sagt er nicht das Geburtsdatum. Er sagt Frau Meier, 55 Jahre alt als Beispiel. Und dann springt er von der Identifikation in das Notfallereignis und das ist sozusagen hergeleitet worden mit was, wie, wann und optional wo oder woher. Und jetzt kommt die nächste Besonderheit, dass die Notfallpriorität gekoppelt an die Handlung. Das wäre das N und das H von sinnhaft und also nicht so klassisch, wie man das früher kannte, dass ABCDE-Probleme durchdekliniert worden sind und man dann nochmal neu angesetzt hat, gesagt, was waren es für Handlungen? Nein, auch aus kommunikationspsychologischer Sicht und auch kognitiv gehen wir natürlich C, A, B, C, D durch, aber wenn wir ein B-Problem haben und haben gegen das B-Problem was gelöst, dann sagen wir sofort die Handlung hinterher und springen erst dann sozusagen zu C oder D oder E. Und dann haben wir die Anamnese, das ist das A von sinnhaft und dann kommt noch eine Besonderheit von sinnhaft, das ist das Fazit. Und dort wiederholen wir, also das aufnehmende Personal wiederholt die Identifikation, das Notfallereignis und die Notfallpriorität. Aber jetzt kommt's nicht mit der Wiederholung der letzten Vitalparameter, die die Präklinik gemessen hat. Genauso gut lassen wir auch die Wirkung weg der Handlung, die das präklinische Rettungsdienst durchgeführt hat. Warum? Weil wir unser aufnehmendes Personal sozusagen nicht in Sicherheit, künstliche Sicherheit wiegen wollen, in den sogenannten Framing-Effekt. Unser Arbeitsauftrag lautet, nach der Übergabe den Patienten standardisiert zu evaluieren, um dann die Wirkung zu überprüfen. Also ist die Thoraxdrainage jetzt noch effektiv, die der Notarzt oder die Notärztin gelegt hat? Oder ist zum Beispiel der Kreislauf, die Situation noch in Ordnung? Und dann haben wir letztendlich natürlich zum Schluss noch die Möglichkeit auch für essentielle Fragen dort dann noch Teamfragen zu eröffnen. Du merkst halt eben, warum wir damals nicht so reflektorisch auf ISBA oder ISOBAR aufgesprungen sind und hatten den Anspruch, sinnhaft jetzt zu entwickeln. Sieht so aus, dass sinnhaft jetzt auch in die S3 Polytrauma-Leitlinie aufgenommen wird, also in so einem sogenannten Good Clinical Practice Point wird also sinnhaft für die Übergabe auch beim Traumapatienten empfohlen. In Zukunft, da gehe ich momentan von aus, wir sind im Austausch mit den Herstellern der digitalen Dokumentation, dass dort sozusagen automatisch schon durch die Dokumentation des Rettungsdienstpersonals am Ende dann sinnhaft sozusagen schon ausgespuckt wird. Dann hat man sozusagen eine digitale Pocketcard, mit der man die Übergabe machen kann. Ich gehe davon aus, dass Bayern sozusagen über den Rettungsdienstausschuss flächendeckend sinnhaft einführt. Wir sind in allen Kurskonzepten jetzt gerade momentan dabei, das zu etablieren. Es gibt ganz viele Aktivitäten, also mich freut das und jetzt darf ich noch sagen, es geht in erster Linie ist der Benefit Lennart darin gehend, dass wir möglichst flächendeckend die Übergabe standardisieren. Stell dir das mal vor, es wäre ein Traum, wenn wir im ganzen Bundesgebiet nach einer Merkhilfe standardisiert die Übergabe machen und dann ist es mir natürlich nicht egal, was das für eine Merkhilfe ist. Ich habe ja gerade hergeleitet, warum, also wenn Übergabe, dann sinnhaft. Wir wissen, schlechte Übergaben führen zu Fehlapplikation von Medikamenten. Wir wissen, dass Diagnostik verzögert eingesetzt wird. Es gibt gute Publikationen, die zeigen, dass Folgeschäden dabei herauskommen und es wirklich auch Outcome-relevant ist. Und insofern setze ich mich jetzt gerade ein für eine Standardisierung. Und wie gesagt, wenn Übergabe, dann sinnhaft.
Ich glaube, ganz wichtiger Punkt, der ist eben schon angeklungen. Je kränker der Patient ist, desto mehr Chaos. Gerade da ist das natürlich sehr hilfreich. Jetzt nur von meiner Seite eine Frage. Ich kannte das noch so, als ich das erste Mal im Schockraum war. Da war immer die erste Frage an den Notarzt, ist der Patient stabil? Können wir eine geordnete Übergabe machen? Wie ordnet sich das da ein? Also wenn jetzt jemand unter Reanimation kommt, wie wird das dann abgewandelt?
Genau. Also das ist dieser Patient ist eindeutig nicht stabil, aber bleiben wir mal bei dem vermeintlich stabilen Patienten, auf den anderen können wir ja gleich nochmal zu sprechen kommen, ist, dass wir die Frage stellen, aber wir glauben sie nicht. Wir sind immer so kritisch, dass wir durch die sogenannte Five-Second-Round, das ist ganz einfach, wir gucken uns das an, wir gucken auf den Monitor, auch da muss man kritisch sein, was das CO2 anbelangt. Und wir tasten einmal, während das zuführende Rettungsmittel die Übergabe macht, den Puls. Also wir überprüfen, ob die Aussage, ja, der Patient ist stabil, wir können eine Übergabe machen, inhaltlich in Ordnung ist. Wenn dem so ist, dann lassen wir...
Ganz kurz, ich glaube, da muss man noch einmal sagen, nicht, weil wir den Kollegen nicht trauen, sondern weil es natürlich dynamisch sein
kann. Ja, ganz genau, richtig, ja. In der Tat. Ja, also insofern... Genau das ist der Punkt. Und dann haben wir im Rahmen der Five-Second-Round überprüft, okay, ist stabil, dann machen wir ganz sinnhaft konform sozusagen die Übergabe. Wenn nicht, dann würden wir sagen, Entschuldigung, ich glaube, jetzt hat sich kurzfristig die Situation verändert. Wir würden jetzt sofort umlagern. Und bei den Patienten, die a priori schon sozusagen als kritisch, du hast gerade den Patienten unterlaufende Reanimation angeführt, da ist es so, dass wir in unsere Teamstruktur erstmal reinkommen und wenn wir sozusagen in dem Rhythmus drin sind, ist ja alle 2 Minuten irgendeine Tätigkeit zu machen, sei es denn Medikamentengabe oder Rhythmuskontrolle, dann nutzen wir dieses Zeitfenster, dass der Notarzt entweder Talk to the Team oder Talk to the Room oder mir eine Übergabe macht, die ich dann sekundär ins Team transportiere. Also das haben wir so etabliert und das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, du lässt quasi das Team einmal laufen, kümmert euch um den Patienten, ich ziehe mich kurz mit dem Notarzt zurück und dann...
Genau.
Je nach Kapazität gibst du dann den Leuten quasi eine Übergabe.
Richtig, okay. Genau. Ich bringe die dann ins gleiche mentale Modell, alle. Ich synchronisiere dann das Team. Ne? Die sollten so gut trainiert sein, dass sie bei der Reanimation sofort anfangen können. Jeder weiß, auch dort haben wir natürlich einen ganz standardisierten Ablauf mit im Wesentlichen auch Ultraschall und den 4 Hasen, den 4 Hits. Und dann finden wir eine geeignete Stelle, wo der Notarzt mir die Übergabe macht bei instabilen Patienten.
Vielleicht noch als letzter Punkt, dass wir da nochmal den Bogen zurückfinden. Du hast eben zu Anfang gesagt, man ist immer so konzentriert auf den Traumapatienten. Mhm. Wenn wir uns jetzt vorstellen, da kommt jetzt keiner mit dem Trauma, sondern Ilius und assoziierte Sepsis. Was ändert sich da für dich? Inwiefern ist das anders, als wenn da jetzt ein Traumapatient kommt oder läuft das alles nach dem gleichen Schema?
Also das ist eine super Frage, Lennart. Prinzipiell würde ich mal sagen, ist dieses prioritätenorientierte Abarbeiten von CABCDE-Problemen das gleiche. Es ist aber trotzdem ein Riesenunterschied. Also wir sind immer sehr fokussiert auf den Traumapatienten. Das ist auch gut, da ist unheimlich viel Gutes, alleine durch das Traumaregister, alleine durch Schockraummanagement-Kurse, sei es ATLS oder ETC oder Traumamanagement, also da gibt's ja ganz viel, auch unter Einbindung der Pflegekräfte. Das ist ein guter standardisierter Prozess. Aber wir haben so ein paar Unterschiede. Erstens mal ist die Anzahl der nicht traumatologischen, kritisch kranken Patienten größer als die der Traumapatienten. Zweitens ist die Mortalität nach aktuellen Datenlagen doppelt so groß beim Nicht-Traumapatienten im Vergleich zum Traumapatienten. Drittens, du weißt beim Traumapatienten in aller Regel, was ist passiert? Der Dachdecker, der Verkehrsunfall, der Motorradfahrer oder die Messerstichverletzung oder die Explosion oder wie auch immer. Du hast relativ schnell immer eigentlich gerade beim polytraumatisierten Patienten ein Ganzkörper-CT, so dass du andere Voraussetzungen hast halt. Und nehmen wir jetzt mal eine ältere Patientin, die Vigilanz gemindert ist. Das kann sein eine Opiatintoxikation durch ein Fentanylpflaster, das kann eine CO2-Retention sein, das kann ein Harnwegsinfekt sein mit einer Urosepsis, das kann eine Exsikkose sein, das kann ein Schlaganfall sein. Also du merkst schon halt, ja, dass das eine viel, viel größere Blackbox ist sozusagen. Und das liegt aber in der Natur der Dinge. Wir hängen immer noch ein Stück weit in dem standardisierten Ablauf beim Nicht-Traumapatienten gegenüber dem Traumapatienten hinterher. Und jetzt in den letzten Jahren, dank auch guter wissenschaftlicher Aktivitäten durch Professor Michael Bernhard von der Universitätsklinik in Düsseldorf, der die Observe-Studien ja gemacht hat, der überhaupt erstmal dieses Kollektiv sozusagen retrospektiv untersucht hat. Was haben wir denn da jetzt überhaupt vorliegen? Da kommen auch die Zahlen her, was sozusagen die Inzidenz anbelangt und die Mortalitätsraten und tolle Kurskonzepte. Komm, du merkst also ATLS beim Trauma, ETC beim Trauma, Traumamanagement. Und jetzt haben wir unseren ACILS-Kurs für das Non-Trauma, für den Non-Trauma-Schockraum sozusagen. Also, und da tut sich gerade viel. Wir sind jetzt gerade auch genau dabei, dass wir natürlich jetzt nicht den Traumapatienten links liegen lassen, aber wir haben einen ganz klaren Arbeitsauftrag, Lennart, der heißt, wir müssen uns mehr in die standardisierte Versorgung des Non-Trauma-Patienten hier bei uns in der klinischen Akut- und Notfallmedizin einbringen halt. Ja, und genau das ist das, was wir jetzt gerade auf dem Fokus haben halt. Es darf keinen Unterschied sein, ne? Mit allen Herangehensweisen, da gibt es auch gute Schemen für den Non-Trauma-Patienten.
Vielleicht kannst du es an einem kleinen Beispiel konkret machen. Warum ist das anders? Also du hast gesagt, okay, man weiß, was passiert ist, es ist eine Blackbox, aber vielleicht an einem Buchstaben oder an einem kleinen, sagen wir mal, an einem pathologischen Mechanismus des Patienten, was macht den so anders? Also warum ist das, warum stirbt der eher, warum ist der, du würdest ja eigentlich denken, der Traumapatient ist maximal betroffen im Zweifel, wenn er im Schockraum ist.
Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt halt, ne, das, der hatte ich gerade schon versucht rauszuarbeiten. Beim Trauma ist das sehr standardisiert. Wir wissen häufig den Unfallmechanismus. Wir haben sofort eine CT-Diagnostik. Die bringt mir aber ja bei dieser Patientin, die ich gerade skizziert habe, ja nur bedingt was. Das heißt also, ich habe viel mehr Entitäten, die ich strukturiert abarbeiten muss halt, ne? Ja, also wir haben alleine eine Checkliste für ein unbekanntes D-Problem halt. Ja, also wenn du dir nur alleine ein Disability-Problem herausnehmen würdest, das kann eine primäre zerebrale Ursache sein, die dort auch schon wieder natürlich weit gefächert ist, vom ischämischen Schlaganfall bis zur Blutung, bis hin zur Sinusvenenthrombose, bis zur Meningitis, bis zu einem Tumor, der da Probleme macht. Plus dann natürlich, und jetzt wird es glaube ich, dass ich indirekt eine Frage gut beantworte, plus natürlich andere Sachen wie Säure-Basen-Haushalt, da ist die BGA wichtig, da spielt das Tox-Screening eine Rolle, da spielen Blutgase eine Rolle, da spielt ein Status Epilepticus eine Rolle möglicherweise und. Also du siehst, das ist halt eben eine ganz andere Sache. Und wenn du dann auch noch guckst, das war ja jetzt nur das D-Problem, wenn wir jetzt aber noch eine Sepsis-Komponente dabei haben oder eine Intoxikation oder eine CO2-Retention, dann merkt man schon mal wieder, dass das eine ganz andere Entität ist, über die wir hier sprechen halt. Und da muss man sagen, da ist für uns ein ganz klarer Arbeitsauftrag drin impliziert. Wir müssen sehen, dass wir dort jetzt dann auf das gleiche Niveau in der Standardisierung, also du hättest mich auch fragen können, Ingo, wie sehen denn eigentlich die Alarmierungskriterien beim Non-Trauma-Patienten aus? Da haben wir bis vor 2 Jahren und dank wissenschaftlicher Engagements von Professor Philipp Kümpers von der Universität Münster die sogenannten Vision-Kriterien jetzt halt, ne? Das geht auch dann Richtung, wie sieht die Sättigung aus, wie ist das Atemmuster, wie ist Blutdruck, sind präklinisch Katecholamine gegeben worden, alles das sind jetzt, und das kommt halt so langsam, weißt du, und da ist ein klarer Arbeitsauftrag impliziert.
Wunderbar. Wenn du jetzt auf deine Zeit als Notfallmediziner bzw. klinischer Notfallmediziner zurückschaust, was ist jetzt die Take-Home-Message für die Leute, die vielleicht da mal hinwollen, interessiert sind? Zum einen, was das Feld angeht, und zum anderen fachlich, was würdest du den Leuten mitgeben wollen, was man auf jeden Fall berücksichtigen sollte oder was du ein zentrales Learning für dich ist?
Ja. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen rausgekommen halt, ne? Also ich bin so ein absoluter Fan von Crew Resource Management Aspekten halt, ne? Also das eine ist natürlich fit zu sein mit seinen Technical Skills, das ist vollkommen klar, aber das andere ist halt eben, in der Tat sind die ganzen CRM-Prinzipien halt, ne, die ich jetzt gar nicht im Einzelnen nochmal wiederholen möchte. Ich glaube, jeder kann gut damit was anfangen, wenn ich so eine Äußerung tätige. Das andere ist natürlich, man muss auch erkennen, dass diese Notwendigkeit der klinischen Akut- und Notfallmedizin natürlich sukzessive immer weiter in den Vordergrund rückt halt. Wir haben immer mehr ältere Patienten, wir haben immer mehr Patienten mit Komorbiditäten, und eins muss klar sein, Lennart, klinische Akut- und Notfallmedizin ist leitsymptomorientiert. Wir haben selten Patienten, die in die Notaufnahme kommen und sagen, ich habe eine Appendizitis oder ich habe eine Krise oder ich habe eine Intoxikation oder wie auch immer halt, ja. Also, und das macht es genau aus. Und das gleichzeitig heißt aber auch, dass Arbeiten in der zentralen Notaufnahme einer der schönsten Arbeitsplätze ist, die man sich überhaupt vorstellen kann, aber mit unheimlich vielen Herausforderungen halt. Das bringt der Arbeitsplatz mit sich, ja. Also, stehen häufig unter Dampf, aber du kannst auch noch so antizipieren mit Personalausstattung. Du hast halt meistens einfach auch, dann kommt halt eben alles auf einmal, 3 Hubschrauber, und das macht's aber auch aus halt, ne? Wichtig ist halt eben auch, ein guter Teamplayer zu sein, und ich glaube, man braucht auch ein Stück weit eine gute Resilienz sozusagen, um das dann auch auf diesem Niveau, was unser Anspruch ist, dann auch kontinuierlich zu leisten.
Super, vielen Dank. Ich glaube, damit haben wir es jetzt eigentlich nett abgebunden. An unsere Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wer uns schreiben möchte, gerne at teamtimeout@ukbonn.de. Und dir, lieber Ingo, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir sehr herzlich. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.